Hallo und herzlich willkommen. Lieben Sie Gerechtigkeit? Setzen Sie sich, wenn nötig, auch dafür ein? Wie sollte unser Maßstab für Gerechtigkeit aussehen? Auf diese Fragen geht Jesus im 7. Kapitel des Matthäusevangeliums ein. Gerechtigkeit ist ein missverständlicher Begriff. In gewissen Kulturen verlangt Gerechtigkeit, dass einem Dieb die Hand abgehackt wird. In vielen Ländern wird im Namen der Gerechtigkeit die Todesstrafe vollzogen. In anderen Ländern wurde die Todesstrafe im Namen der Gerechtigkeit abgeschafft. Viele mögen es als gerecht empfinden, wenn ein Sexualstraftäter nach erfolgter Therapie wieder freikommt. Andere empfänden es als gerecht, wenn Kinderschänder mit dem Tod bestraft würden. Wir sehen, unser Verständnis von Gerechtigkeit ist stark subjektiv und kulturell gefärbt. Umso wertvoller ist es, dass uns Jesus im dritten Teil seiner Bergpredigt den göttlichen Maßstab für Gerechtigkeit gibt. Im 12. Vers dieses Kapitels gibt uns Jesus nämlich die sogenannte goldene Regel. Ich zitiere: Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Diese Regel kennt man mittlerweile in fast allen Religionen und auch Humanisten nehmen sie oft als Maßstab. Im Deutschen kennen wir es als Sprichwort: Was du nicht willst, dass man dir tue, das füge auch keinem anderen zu. Dies ist zu einem allgemeinen Grundsatz der praktischen Ethik geworden. Aber Jesus geht weiter als das Sprichwort. Es reicht nicht, wenn wir unserem Nächsten nichts antun, das wir für uns auch nicht wollen. Wenn ich zum Beispiel trotz meiner schlechten Laune die Nachbarin nicht unfreundlich anfahre, weil auch ich nicht unfreundlich angefahren werden möchte. Oder wenn ich der alten Dame nicht die Handtasche klaue, weil ich das auch nicht toll fände, wenn man mir die Handtasche klauen würde. Das ist nur ein Prinzip des menschlichen Zusammenlebens, das jeder beachten sollte. Aber der Grundsatz des Königreichs lautet: Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Wäre ich obdachlos, wünschte ich mir sehr, dass die Menschen mir helfen, Arbeit und Obdach zu finden, wenn sie Zeit mit mir verbrächten und sich für meine Geschichte interessieren würden. Wie soll ich mich nun dem Obdachlosen gegenüber verhalten? Gerechtigkeit nach Gottes Maßstab hieße, dass ich mir genau solche unbequemen Fragen stelle und das Ergebnis davon in die Tat umsetze. Einer meiner Söhne hat mir ganz unerwartet einen Bücherschein geschenkt. Das hat mich dermaßen gefreut. Wann habe ich jemandem ganz unerwartet eine Freude bereitet? Mein Mann hat kürzlich die ganze Wohnung auf Hochglanz poliert, obwohl er zuvor Nachtschicht hatte, Verzeihung. Er wollte mir eine Freude bereiten, weil er wusste, dass ich Kopfschmerzen hatte. Wann habe ich mich das letzte Mal überwunden und bin über mich hinausgewachsen, um jemandem eine Freude zu bereiten? Von Zeit zu Zeit können wir solches tun, aber wer ist fähig, dieses Prinzip ständig einzuhalten? Da braucht es mehr als Humanismus, ein gutes Herz oder ein Helfersyndrom. Man soll es ja auch nicht tun, um sich selber dabei eine Freude zu machen, sonst schaufeln wir ja doch nur wieder alles auf unser eigenes Ego. Nein, hier geht es nicht um uns, sondern darum, dass wir die Liebe, die wir von Gott erhalten, an andere weitergeben. Das kann nur jemand, der durch Gottes Geist verändert wurde. Im Kontext sagt uns Jesus hier, dass ein solcher Mensch jene Gerechtigkeit besitzt, die Gott von uns erfordert. Im 5. Kapitel sagt der Jesus, ich zitiere den 20. Vers: Wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Die Schriftgelehrten und Pharisäer lehrten, dass man das Gesetz einhalten musste. Damit meinten sie die biblischen Gesetze für Israel im Alten Testament plus diejenigen Gesetze, die im Laufe der Zeit durch die Gelehrten hinzugefügt wurden. Einerseits hatte man dadurch das ursprüngliche Gesetz verschärft, um zu vermeiden, dass jemand unbeabsichtigt Gottes Gesetz verletzen könnte. Andererseits jedoch auch gelockert, indem man Schlupflöcher schuf. Schriftgelehrte und Pharisäer pochten auf den Buchstaben und ignorierten oft die unabdingbare Geisteshaltung dazu. Sie verzehnteten jeden Brosamen, verachteten aber ihren Nächsten, wenn er nicht genau gleich dachte wie sie. Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Erinnert uns dies nicht an gesetzliche Christen, die an der Bekehrung jener zweifeln, die etwas anders daherkommen, andere politische Ansichten haben, andere Musik hören oder eine andere oder gar keine Gemeinde besuchen? Oder umgekehrt jene Christen, die sich ihrer Freiheit im Herrn rühmen und gleichzeitig mit dem Finger auf die sogenannten gesetzlichen Christen zeigen? Achtung, sagt hier Jesus. Denn der eine wie der andere sieht hier nicht mehr klar. Er vergleicht sie mit jemandem, der mit einem Balken im Auge einem anderen einen Splitter aus dem Auge fischen will. Das kann er natürlich nicht, weil er nicht sehen kann. Und so sind wir, wenn wir Glaubensgeschwister für etwas kritisieren, das wir selber nicht im Griff haben. Wir leben für Gott. Und wenn wir das wirklich tun, dann ist unser ganzes Leben auf ihn gerichtet. Dann vertrauen wir ihm, wenn wir ihn um etwas bitten, dass er uns Gutes geben wird, egal ob sich das im Moment gut oder schlecht anfühlt. Dann treffen wir Entscheidungen, die ihm gefallen und vielleicht unserem Umfeld missfallen. Dann gehen wir mit Freude über diesen engen Pfad, den Jesus schon gegangen ist. Dann kann uns der Trampelpfad der vielen egal sein, weil wir wissen, was uns am Ende des Wegs erwartet, nämlich das Königreich. Wenn wir unser ganzes Sein auf Jesus ausrichten und nur auf Jesus, dann brauchen wir auch keine faulen Prophetien und halten reißende Wölfe nicht für geistliche Leiter. Dann kennen wir die Stimme unseres Hirten und folgen ihm gerne nach. Jene Wunderkrämen, die wie Marktschreier Übernatürliches anpreisen, können uns nicht mehr beeindrucken, weil wir wissen, an wen wir glauben und dass wir nur in ihm geborgen sein können. Es lohnt sich noch, bei diesen falschen Propheten, vor denen uns Jesus warnt, kurz innezuhalten. Unser Herr erwähnt, dass diese in seinem Namen Wunder tun und viele verwirren. Ist es nicht so, dass immer mehr sogenannte Wunderprediger in Erscheinung treten und die seltsamsten Blüten treiben? In letzter Zeit fällt mir auf, wie Irrlehren sich vermehren und einschleichen in die Gemeinden. Jesus sagt uns hier, dass wir falsche Propheten an ihren Früchten erkennen werden. An ihren Früchten? Wie sollte denn die Frucht Gottes aussehen? Bescheidenheit, Bibeltreue, Kraft des Wortes, Demut, Nächstenliebe. Das sind Kriterien und nicht, ob ein Wunder funktioniert oder nicht, denn auch Menschen, die keine echten Nachfolger Jesu sind, können unter Umständen Übernatürliches bewirken. Das konnten ja auch die Magier, als Gott die Plagen über Ägypten rief. Jesus erwähnt auch jene, die sich als fromm ausgeben, aber dies aus Selbstsucht und nicht aus Hingabe tun. Er nennt sie Schweine und Hunde. Das klingt so krass und ist es auch. Diese Tiere, die bei den Juden als unrein gelten, sind darauf aus, ihre eigenen Bedürfnisse zu stillen, also zu fressen, um beim Gleichnis zu bleiben. Jesus ermahnt uns, ihnen keine Perlen vorzuwerfen. Das Neue Testament versteht unter Perle die gute Nachricht, das Evangelium. Wenn wir nun diese Perle, diese wertvollste, beste Nachricht überhaupt, die es gibt, jenen Menschen zuwerfen, welche daraus Profit schlagen wollen, so machen wir diese bloß wütend, denn sie meinen, Futter zu kriegen und können die Perle doch nicht fressen. Schweine und Hunde können mit einer Perle nichts anfangen. Diese hat für sie nicht mehr Wert als ein gemeiner Kieselstein. Sie können ihn nicht fressen und was man nicht fressen kann, ist zu nichts Nutze. In der Tat, viele Menschen fragen sich, wozu sollen wir unser Leben bitte sehr Jesus anvertrauen, wenn wir damit doch bloß riskieren, uns lächerlich zu machen? Wir müssten ja vieles aufgeben, das uns lieb ist. Wir müssten unser Geld mit anderen teilen, könnten nicht mehr blöffen und müssten sogar zurückgeben, was wir uns zu Unrecht angeeignet haben. Das kann ich nicht fressen, das ist nur Stein, sagt sich das Tier und wird zornig. Ganz klar spricht Jesus hier die Schriftgelehrten und Pharisäer an, ausgerechnet jene, die meinen, als Erster ins Reich Gottes zu kommen und sich als supergerecht erachten. Kein Wunder, lesen wir am Schluss dieses Kapitels, die Menschen hätten sich über Jesu Lehre entsetzt. Aber er spricht auch Millionen von Menschen in der heutigen Zeit an. Aber betrachten wir doch die Perle, die Jesus uns entgegenreicht. Was für eine wertvolle Hoffnung er uns doch schenkt. Wir dürfen unser ganzes Leben auf ihn ausrichten und ihm vertrauen. Wir brauchen und wollen keine falschen Wegweiser und mögen sie doch noch so oft wiederholen, sie täten alles in Jesu Namen. Mit Gottes Hilfe lassen wir uns nicht zum Narren halten. Wir wollen keinen Menschen nachfolgen, nur weil sie uns Gesundheit, Reichtum und Erfolg versprechen. All diese Dinge sind vergänglich und hängen an einem seidenen Faden. Oder, um in Jesu Bildersprache zu bleiben, dies wäre, als würden wir ein Haus auf Sand bauen. Beim ersten großen Sturm geräte es in Schieflage und breche irgendwann zusammen. Wahre, ehrliche, hingegebene Christen kriegen kaum Applaus und gehören meistens nicht zu den mächtigen Angesehenen dieser Welt. Sie wählen den Weg, den ihr Herr Jesus schon gegangen ist, den schmalen Weg des Widerspruchs, der Verachtung und vielleicht auch des Leidens. Aber dieser Weg ist unsere Freude und unsere Hoffnung. Ich wünsche Ihnen von Herzen eine gesegnete Zeit und hoffentlich bis in einer Woche. Tschüss!